ARD Sounds.
Nun, dieser Brief, den Sie gerade erwähnt haben, enthält tatsächlich Gemeinheiten.
Das hat Russlands Machthaber Putin beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg über den offenen Brief gesagt, in dem der ukrainische Präsident Selenskyj ihn zu direkten Friedensgesprächen aufgefordert hat. Und Putin hat erwartungsgemäß abgelehnt.
Was er aber zugegeben hat, ist, dass es der russischen Wirtschaft zunehmend schlecht geht. Warum er so eine Schwäche zugibt, das erklärt uns ein Politikwissenschaftler.
Bleibt die Frage, ob man Putin dazu bringen kann, doch noch irgendwann mit der Ukraine über einen Frieden zu verhandeln. Und da sind sich die Experten nicht einig. Manche sagen nein, andere sehen durchaus Chancen dafür, einfach weil der Druck durch die ukrainischen Drohnenangriffe immer größer wird.
Im Nahen Osten, da herrscht offiziell schon eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder gegenseitige Angriffe der USA und des Iran und so auch wieder in der vergangenen Nacht.
Und heute ist Tag der Bundeswehr. Und was es da so alles zu sehen gibt, darüber sprechen wir auch gleich.
Hallo, ich bin Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 6. Juni um 15.30 Uhr. Ja, Johannes, wir haben es gerade am Anfang gehört, Putin will nicht mit Selenskyj sprechen, um das gleich mal vorwegzunehmen, aber lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Die Vermittlungsbemühungen der USA im Ukraine-Krieg stocken ja gerade, um das mal freundlich zu formulieren. Jetzt hat sich der ukrainische Präsident diese Woche gedacht, okay, weiterer Versuch, biete ich mal Putin direkte Friedensgespräche an.
Ja, genau. Er hat ein persönliches Treffen in einem Drittstaat vorgeschlagen. Das könnten zum Beispiel die Schweiz sein oder auch die Türkei oder ein arabischer Staat. Und dazu hat er einen öffentlichen Brief geschrieben. Darauf hat dann der Kreml sein Angebot für Verhandlungen in Moskau erneuert und die vollständige Kontrolle über die ukrainische Donbass-Region als Voraussetzung genannt. Das hat Selenskyj ja schon mehrfach abgelehnt. Eine Äußerung von Putin selbst, die hat lange auf sich warten lassen, kam dann aber schließlich doch beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Das berichtet Björn Blaschke.
Putin ließ das Publikum im Plenarsaal von St. Petersburg und außerhalb an den Fernsehern warten. Und er wiederholte seine mehr oder weniger bekannten Phrasen. Er gab zu, dass die Wirtschaftszahlen Russlands etwas gesunken seien. Wir hören von allen Seiten Kritik an uns, dass bei uns alles nachgelassen habe. Ja, aber wir sind auf das Niveau gesunken, auf dem die EU-Länder seit vielen Jahren leben. Klar, dass Putin seine ursprünglich geplante Rede mit Wirtschaftsschwerpunkt halten müsste. Denn das St. Petersburger Forum ist nun mal ein Wirtschaftsforum. Und Selenskyj tut er ohnehin zumeist mit verächtlicher Nichtbeachtung ab. Warum sollte er da auf einen Brief Selenskyjs eingehen? Ganz im Sinne dieser Choreografie hielten auch die anderen Teilnehmer der Plenarsitzung ihre Reden, die Staatsoberhäupter von Usbekistan und Tansania und der stellvertretende Präsident von China. Und dann kam sie doch noch, die Antwort Putins auf den Brief Selenskyjs, während der Gesprächsrunde mit den anderen drei Gästen. Nun, dieser Brief, den Sie gerade erwähnt haben, enthält tatsächlich Gemeinheiten. Dass Putin auf Selenskyjs Brief scharf reagiert, ist nicht verwunderlich. Selenskyj weist Putin in seinem Brief auf die hohen Verluste der russischen Armee hin. Allein im Mai dieses Jahres seien 30.000 russische Soldaten getötet oder schwer verletzt worden. Außerdem betont Selenskyj, dass Putin für den Krieg verantwortlich sei. Und der Mehrheit der Russen gefielen die anhaltenden Raketen- und Drohnenangriffe nicht mehr, genauso wenig wie Inflation und Treibstoffknappheit. Was ist das? Ist das eine Methode, die Bedingungen für ein persönliches Treffen und Verhandlungen zu schaffen? Oder ist das die Schaffung von Bedingungen, unter denen es unmöglich ist, ein persönliches Treffen abzuhalten? Ich denke, dass es das Zweite ist. Auf die Forderung nach einem direkten Treffen mit Selenskyj in einem sicheren Drittland wie der Türkei oder der Schweiz ging Putin auch ein. Ich habe niemals ein persönliches Treffen abgelehnt, aber ich sehe keinen Sinn darin. Einen Sinn gibt es für die ukrainische Seite, die Offensive unserer Streitkräfte zu stoppen, nichts anderes. Aber wir brauchen Übereinkünfte, und zwar nicht für ein halbes Jahr, nicht für drei Monate, sondern für eine langfristige Perspektive. Lassen wir Fachleute daran arbeiten und Lösungen finden. Das ist auch eine Putin-typische Aussage. Mit langfristiger Perspektive meint er dabei, dass Selenskyj all seinen Forderungen nachgeben soll. Dass Selenskyj unter anderem die 4 im Osten der Ukraine umkämpften Regionen sowie die Krim als russisch anerkennt und räumt. De facto Kapitulation oder weiterer Krieg. Kampfdrohnen und ein Brief von Selenskyj. Putin hält dagegen, scharf und mit seinen üblichen Maximalforderungen. Die Zeichen stehen weiter auf Krieg.
Interessant finde ich ja daran, dass Putin offen Schwächen eingesteht, also dass zum Beispiel die Wirtschaftszahlen gesunken sind. Und es gab ja auch diese Meldung, dass im April alle 3 großen Meinungsforschungsinstitute in Russland einen kontinuierlichen Rückgang der Unterstützung für Putin gemessen haben. Das lässt ihn ja nicht so gut aussehen, ne?
Nein, das stimmt. Und man fragt sich, warum Putin das überhaupt zulässt. Unser Kollege Andreas Bursche vom WDR, der wollte das auch wissen und hat Alexander Lippmann gefragt. Der ist Politikwissenschaftler an der Freien Uni Berlin und hat da den Schwerpunkt Osteuropa und Russland. Und er sieht das Ganze so.
Also zunächst mal, Wirtschaft stagniert. Russland ist eine Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft brauchen die ökonomischen Daten nicht nur die Regierung, sondern auch Tausende von Privatanlegern, von Banken, von Rentenversicherungen, von Unternehmen, die mit diesen Daten ihre Pläne schmieden. Also anders als in der UdSSR kann man das alles nicht verheimlichen und sagen, die wirtschaftliche Lage ist rosig, denn die ganzen wirtschaftlichen Akteure brauchen sie. Die werden auch produzieren. Meinungsinstitute, das ist noch spannender, weil es viele Vermutungen gibt, dass diese offiziell bekannt gegebenen Rückgänge von Unterstützung von Putin auch ein Signal von Teilen der Eliten sind, die mit der jetzigen Lage besorgt sind.
Okay, aber wenn Putin jetzt sogar im eigenen Land nicht mehr so viel Rückhalt hat und die wirtschaftliche Lage immer schlechter wird, heißt das dann eventuell, dass es dann in nächster Zeit doch noch Möglichkeiten in Richtung Frieden in der Ukraine geben könnte?
Ja, dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Zumindest Alexander Lippmann ist da ziemlich skeptisch.
Also ehrlich gesagt glaube ich, dass zurzeit diese Möglichkeiten geringer sind als vor einem Jahr. Damals gab es Hoffnungen, dass durch die neuen Impulse, die auch mit Donald Trump verbunden waren, sich zumindest einiges bewegen wird. Vielleicht auf Kosten für die Ukraine, aber zumindest doch bewegen wird. Jetzt sehe ich das gar nicht. Also aktuell würde ich nicht erwarten, dass wir in den kommenden Wochen oder auch sogar Monaten Fortschritte bei den Verhandlungen bekommen, leider.
Es gibt aber auch Experten, die etwas optimistischer sind, dass es doch noch zu direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine kommt. Und dazu zählt Nico Lange. Er hat gestern Abend im ZDF gesagt, dass Russland zwar Nein gesagt hat und dass man keine falschen Hoffnungen haben sollte, aber...
Wenn es diese Bereitschaft nicht gibt, dann muss man die Ukraine dabei unterstützen, diese Bereitschaft zu erhöhen. Ich glaube, dass das noch in diesem Jahr gelingen könnte, insbesondere weil die Schläge der Ukraine, das war ja in Petersburg symbolisch mit dem brennenden Öltank am Tag des Beginns des Wirtschaftsforums, die Schläge der Ukraine nach Russland hinein, die verändern doch die Stimmung und die Lage in Russland und machen Putin Probleme, die vielleicht über die Zeit zu einer echten Verhandlungsbereitschaft führen könnten.
Und es sind ja nicht nur die Angriffe ukrainischer Drohnen tief in Russland selbst, die Druck auf Putin ausüben. Auch an der Front in der Ukraine geht es ja schon lange nicht mehr so richtig voran, wie Putin sich das wünscht.
Ja, das hat Nico Lange auch berichtet. Er war gerade selber länger in der Ukraine und hat sich dort ein Bild gemacht. Und das, was er da beobachtet hat, das ist nicht besonders hilfreich für Putins Strategie, die Ukraine zur Kapitulation zu zwingen.
Ja, jeder Russe, der an der Front im Osten der Ukraine angreift, auf denen kommen 20 bis 30 ukrainische Kamikaze-Drohnen, die sich auf ihn stürzen werden. Das führt dazu, dass die Russen bei ihren Angriffen nicht vorankommen, dass sie sehr hohe Verluste erleiden. Die Ukraine hat an einigen Frontabschnitten so etwas wie eine doppelte Drohnenüberlegenheit, also sehr viele Drohnen, mehr Drohnen als die Russen, die auch immer wieder Nachschub bekommen, weil die ukrainische Produktion sehr läuft. Und Drohnen, zumindest einige Typen, die höhere Reichweiten haben, deswegen die Russen früher angreifen, aber auch der russischen Logistik Probleme machen. Und die Lage an der Front ist eben nicht so, dass man sagen kann, Russland ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Das versucht Putin ja immer allen weiß zu machen, sondern das ist so, dass die Frühlingsoffensive gar nichts erreicht und dass Russland ja eigentlich schon seit Jahren nicht vorankommt. Die Ukraine hat sich darauf konzentriert, gar nicht Gebiete zurückerobern zu wollen, sondern den Russen möglichst hohe Verluste zuzufügen. Und das gelingt auch.
Dann lass uns jetzt in den Nahen Osten schauen. Da gilt ja offiziell eine Waffenruhe, aber gekämpft wird ja trotzdem immer wieder.
In der Nacht, da ist es zu einer neuen Eskalation zwischen den USA und dem Iran gekommen. Und was genau da passiert ist, das berichtet unsere Korrespondentin Gabriele Dunkel. Sie beobachtet die Lage von Istanbul aus.
Also aus iranischer Sicht heißt es, dass heute Nacht 4 Öltanker auf der Straße von Hormuz sich befunden hätten und diese durchfahren hätten oder verlassen hätten wollen. Und das wäre nicht in Absprache mit den Iranern gewesen, dementsprechend illegal. Dementsprechend wollte man sie daran hindern und habe sie dann angegriffen, weil sie eben nicht umgekehrt sind. Das sind genau die Drohnen, die dann die US-Amerikaner abgewehrt haben und die US-Amerikaner dann dazu veranlasst haben, Radarstationen für Küstenüberwachung einmal auf dem Festland in Iran an der Straße von Hormuz und einmal auf einer Insel in der Straße von Hormuz anzugreifen. Und die Antwort der Islamischen Revolutionsgarde hat nicht lange auf sich warten lassen. Sie haben dann, so sagen sie, von ihrem Recht zur Selbstverteidigung Gebrauch gemacht und haben US-Stützpunkte in Bahrain und in Kuwait angegriffen. Ob es da Schäden gab und ob diese Attacken durchkamen, Drohnen und Raketen sollen es gewesen sein, dazu gibt es keine detaillierten Informationen.
Nochmal kurz zurück zur Waffenruhe. Da habe ich vorhin bei der Recherche ein ganz interessantes Interview auf NTV gesehen. Und da hat sich Clemens Fischer, der ist Politikwissenschaftler, mal dazu geäußert, was die eigentliche Bedeutung einer Waffenruhe ist.
Waffenruhe heißt, dass sie für einen bestimmten Sektor, für eine bestimmte Zeit keine Kampftätigkeiten sind. Die Idee kommt eigentlich aus dem alten Griechenland, dass während der Olympischen Spiele sich die Stämme nicht wechselseitig massakrieren und diese Spiele stattfinden können, und hat sich dahingehend entwickelt, dass Waffenruhe im Endeffekt dafür verwendet wurde, dass man Verwundete und Gefallene vom Gefechtsfeld bringen kann, zum Beispiel auch dann im Gazastreifen, dass man humanitäre Konvois hineinfahren lassen kann. Dafür gibt es Waffenruhe. Heißt aber nicht, dass irgendwo der Krieg zum Stillstand kommt.
Ja, wieder was gelernt. Johannes, wir müssen noch über die Bundeswehr sprechen. Heute ist nämlich Tag der Bundeswehr. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Das ist im Prinzip sowas wie ein Tag der offenen Tür. Die Bundeswehr hat heute 10 Standorte für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Und mit dabei war auch viel Politikprominenz, unter anderem Bundeskanzler Merz. Der war in Lage bei Rostock. Bundesverteidigungsminister Pistorius war erst in Neubiberg in der Nähe von München und später dann noch in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Es waren aber auch andere Standorte hier im Norden dabei, zum Beispiel Nordholz bei Cuxhaven. Dort war unser Kollege Sebastian Duden und er berichtet, was es dort zu sehen gab.
Ja, Nordholz ist ja ein Marinestützpunkt, der Stützpunkt der Marinefliegerei, aber hier werden alle Truppengattungen abgelichtet. Also hier sind auch Panzer des Heeres, hier sind Einheiten der Luftwaffe, hier kann man sich die neuesten Drohnen angucken und auch Roboter wurden hier gezeigt. Also ein riesen Leistungsspektrum. Es geht nicht nur darum, Werbung zu machen. Natürlich ist das also der Hauptpunkt, mit der Bevölkerung hier in Kontakt zu kommen. Aber man weiß natürlich auch, dass im Ausland diese Bilder gesehen werden, und aufgrund der geänderten Sicherheitslage ist es umso wichtiger, sagte uns gerade der Kommandant, dass diese Bilder natürlich ins Ausland gehen, dass man zeigt, wie wehrhaft man auch ist. Deswegen gab es hier zum Beispiel auch sehr imposante Flugvorführungen. Hier sind nicht nur Transportmaschinen rübergeflogen, sondern alle haben sehr gebannt hier innegehalten, als die Eurofighter-Kampfjets hier rüber geballert sind, muss man sagen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Ja, und man rechnet so mit 30.000 bis 60.000 Besucherinnen und Besuchern. Viele Familien aus der Umgebung, aber auch ehemalige Bundeswehrangehörige, mit denen wir sprechen konnten, und auch interessiert, die sich vorstellen könnten, die Bundeswehr als Arbeitgeber zu wählen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.